Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
Unsere Entwicklung in dem Zuge war, dass wir früher historisch hier als Unternehmen, auch mit unserer Marke Rödiger, weltweit ganze Kläranlagen gebaut haben. So diese Art der Geschäftstätigkeit hat ein hohes Risikoprofil und wurde auch immer margenschwächer. Ja, insofern hat der Risiko und Return nicht mehr wirklich zusammengepasst. Vor ungefähr 20 Jahren wurde dann eine Transformation eingeleitet, dass man dieses Anlagenbaugeschäft verkauft hat und sich eher auf Maschinenbauspezialisten fokussiert hat. Und in diesem Zuge wurden verschiedenste Firmen akquiriert und diese Marken wurden dann in den Firmenbund integriert. Also wir wurden von einem kommunalen Anlagenbauer zu einem kommunalen Maschinenbauer und dann zu einem industriellen Maschinenbauer.
Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein.
Es gibt einen Stoff auf der Erde, der eigentlich in unvorstellbaren Mengen vorhanden ist. 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt es auf unserem Planeten. Aber gerade mal 2,5% davon ist Süßwasser. Und eine ganze Menge davon nutzen und verschmutzen wir Menschen jeden Tag. Ob im Badezimmer, in der Industrie, bei der Gewinnung von Rohstoffen oder vielem mehr. Sauberes und nutzbares Wasser für die Menschheit wird deshalb immer knapper. Im hessischen Arbergen sitzt ein Unternehmen, das auf der ganzen Welt dafür sorgt, möglichst viel Wasser wieder sauber zu bekommen. Die Acceptance Group. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Rohstoffe wie zum Beispiel Erdöl oder Kohle werden immer knapper, weil die Menschheit sie Stück für Stück verbraucht. Bei der Ressource Wasser ist das in gewisser Weise anders. Wasser ist Teil eines Kreislaufs und kann im Grundsatz erst einmal nicht aufgebraucht werden. Das Problem ist allerdings, die Menge des nutzbaren und sauberen Wassers kann sich immer weiter verringern. Also kommt es darauf an, gebrauchtes Wasser möglichst wieder sauber zu bekommen. Und da kommt die Acceptance Group ins Spiel. Den Namen haben Sie vielleicht noch nicht gehört und es gibt ihn auch erst seit 2016. Dafür kennen Sie aber bestimmt einen anderen Namen. Passavant. Der steht heute noch auf vielen Gullideckeln in ganz Deutschland und in vielen anderen Ländern. Passavant ist die Wurzel der heutigen Acceptance Group, erzählt ihr kaufmännischer Geschäftsführer Florian Will.
Der Hauptsitz ist ja auch hier in Abergen, dem Standort, an dem die Marke Passavant im Jahre 1884 sozusagen ins Leben gerufen wurde und natürlich seitdem dann eine riesige Erfolgsgeschichte, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa genommen hat. Und in der Tat, auch mir geht es so, wenn ich irgendwo einen Gullideckel in irgendeiner Straße sehe, dann fällt mir der Name Passavant an der Stelle immer noch auf. Und insofern läuft man ihm sehr häufig über den Weg.
Passavant hat nicht nur eine lange, sondern auch durchaus wechselhafte Geschichte hinter sich. Im Laufe der Zeit spezialisiert sich das Unternehmen unter anderem auf Klär- und Entwässerungsanlagen, gerät aber in den 1980er Jahren in Turbulenzen. Und dann übernimmt der Mannheimer Baukonzern Bilfinger und Berger die Mehrheit an Passavant. In der Folgezeit wird einerseits die Gießereisparte mit den Gullideckeln verkauft, auf der anderen Seite kommen Spezialfirmen aus der Filtertechnikbranche dazu. Für ein paar Jahre heißt das Ganze dann Bilfinger Water Technologies bis 2016. Da ist Bilfinger selbst in der Krise und verkauft unter anderem die Wassertechnologiesparte an einen chinesischen Investor. Es entsteht eine neue Unternehmensgruppe mit einem neuen Namen, Acceptance.
Es ist gar nicht so einfach für so ein international tätiges Unternehmen wie unseres einen Namen zu finden, der weltweit überall noch verfügbar und frei ist und noch nicht geschützt ist. Und da kamen wir dann auf das Kunstwort Acceptance, was sich aus den drei Komponenten Aqua wie Wasser, Separation für Trennung und Tense für Kompetenz zusammensetzt. Also Wasser, Trennungskompetenz ist die Bedeutung dann des Namens. Und der Name ist auch Programm, denn unsere Expertise und unsere Geschäftstätigkeit hängt eigentlich ausschließlich mit dem Thema Wasser, Wassertrennung, Wassertechnologie zusammen.
Maschinen, Produkte, Lösungen, die in irgendeiner Form Wasser transportieren, reinigen, filtern und wieder aufbereiten. Das ist heute das Geschäftsfeld.
Und das können kleine Produkte für 50 Euro sein, Komponenten, oder das können ganze Anlagen, riesige Anlagen für über 30 Millionen Euro sein. Also wir sind im Einzelproduktbereich als auch im Projektgeschäft tätig. Aber alles hat irgendwo mit Wasser oder Trennung von Festflüssigstoffen zu tun.
Dabei sind die Produkte nichts für den Hausgebrauch, denn das Unternehmen ist rein im Business-to-Business-Geschäft unterwegs. Aber indirekt kommt dann doch wohl fast jeder von uns immer wieder mit den Acceptance-Lösungen in Berührung.
Dann, wenn zum Beispiel Wasser durch irgendeinen Filter gelaufen ist, gereinigt wurde, um dann am Ende hier im Wasserhahn anzukommen, zum Beispiel. Oder wo wir auch Filter reinliefern, sind zum Beispiel in Industrien, also wenn sie ein Bier trinken, dann ist die Chance auch hoch, dass im Produktionsprozess, im Brauprozess irgendwann mal ein Filter von uns zum Einsatz kam, durch den dann irgendeine Maische oder ein Hopfengemisch gefiltert wurde.
Rund 1500 Mitarbeiter sind heute in den verschiedenen Sparten der Acceptance-Gruppe beschäftigt. Und das an mehr als 20 verschiedenen Standorten in Europa, Asien, Australien und Nord- und Südamerika. Die Kunden, die kommen unter anderem aus dem kommunalen Bereich, wenn es zum Beispiel um das Abwasser geht. Und da geht's dann nicht nur um die klassische Technologie für Kläranlagen, wie man sie bei uns kennt. Denn längst nicht überall auf der Welt gibt es ein so dichtes Kanalisationsnetz wie in Deutschland. Da geht's dann beispielsweise darum, das Abwasser per Vakuumunterdruck von den Häusern abzuholen.
Also in Deutschland kennen wir das Problem nicht, weil in Deutschland 99% der Kommunen, der Dörfer kanalisiert sind. Aber in anderen Gegenden der Welt, wie zum Beispiel in Osteuropa oder auch im Süden der USA und Florida, da sind ganz viele Häuser noch an so klassische septische Tanks angeschlossen und werden eben nicht gesammelt und entsprechend geklärt, sondern das Wasser fließt in irgendwelche Flüsse und verschmutzt diese dann über die Jahre. Und dort werden neue Kanalisationen eingebaut und da kommt unsere Technologie zum Einsatz, wenn wir das Abwasser sammeln. Also nicht per Schwerkraft, sondern per Vakuum. Und wenn es dann irgendwann an der Kläranlage ist, dann kommt unser anderer Geschäftsbereich dann auch zum Tragen, wo wir nämlich über die verschiedenen Klärstufen in einer Kläranlage, sei es jetzt die mechanische Reinigung oder die biologische Reinigung, dann entsprechend das verunreinigte Abwasser über viele Stufen so reinigen, dass am Ende wieder eine Wasserqualität rauskommt, die dann auch wieder zurückgeführt werden kann in den Wasserkreislauf.
Neben dem kommunalen Bereich ist eine weitere wichtige Kundengruppe die Industrie. Und da geht's dann nicht nur um Filter für Brauereien, sondern auch um viele ganz unterschiedliche andere Anwendungsgebiete, zum Beispiel auch bei der Rohstoffgewinnung. Vielleicht haben Sie ja unsere vorige Podcast-Folge gehört und erinnern sich noch an Tradium, die Firma, die mit seltenen Erden und anderen Industriemetallen handelt. Bevor diese Rohstoffe verkauft und verarbeitet werden, müssen sie erstmal gewonnen werden. Und da sind wir dann im Bergbau.
Und dort wird nämlich unter Einsatz von unglaublich viel Wasser, also hier reden wir wirklich über einen riesigen Wasserverbrauch, nämlich die Metalle, die Rohstoffe aus den Minen gewonnen. Da reden wir über Lithium, da reden wir über Nickel, Kobalt, Kupfer und so weiter. Das sind ja alles wichtige Rohstoffe, die wir insbesondere auch für die Energiewende brauchen. Die werden dort gewonnen. Und das Wasser wurde in der Vergangenheit in riesigen Teichen gelagert und über viele Jahre einfach dort stehen gelassen.
Mehrmals ist es in der Vergangenheit allerdings bei solchen Rückhaltebecken schon zu Dammbrüchen gekommen. Im Jahr 2019 kommen zum Beispiel in Brasilien mehrere hundert Menschen ums Leben, als ein Damm an einer Mine bricht. Schätzungsweise 13 Millionen Kubikmeter giftiger Bergbauschlamm ergießen sich in die Region. Dabei müssen die Abwasser, die im Bergbau entstehen, gar nicht jahrelang in entsprechenden Teichen bleiben, wie es Florian Will gerade beschrieben hat. Denn die Schlämme, die im Bergbau entstehen, die lassen sich inzwischen durchaus entwässern. Und die Forderungen, das auch zu tun, die werden immer lauter.
Und für diesen Entwässerungsschritt bieten wir mit unseren Kammerfilterpressen eigentlich die weltweit State-of-the-Art-Technologie an, indem wir nämlich diese Schlämme dann entwässern, sodass am Ende ein trockener Kuchen, das ist wie so ein trockenes Steingemisch, übrig bleibt und das Wasser, was durch den Filtrationsprozess und durch den Entwässerungsprozess rauskommt, wird dann wieder im Produktionsprozess verwandt. Das heißt, wir haben da einen Kreislauf etabliert. Und das ist vor dem Hintergrund von Wasserknappheit in diesen Gegenden, wo Minen eben entstehen. Da reden wir insbesondere über Südamerika. Dort gibt es die größten Minen der Welt. Dort musste teilweise das Wasser aus dem Pazifik per Wasserentsalzungsanlage erstmal entsalzt werden, um dann auf 4000 Metern Höhe gepumpt zu werden, um dort dann verwendet zu werden.
Entsprechend teuer ist dann auch ein Kubikmeter Wasser. Deshalb können die beschriebenen Kammerfilterpressen für die Minenbetreiber interessant sein. Jeder zurückgewonnene Kubikmeter Wasser bedeutet sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer Sicht einen Gewinn, sagt Florian Will. Vor kurzem erst hat sein Unternehmen eine neue Kammerfilterpresse vorgestellt. Deutlich größer als alles bisher Dagewesene. Eine mechanische Presse mit rund 400 Tonnen Gewicht. Besonders leistungsfähig.
Die Nachfrage nach dieser Technologie ist sehr stark, sehr hoch. Und da hoffen wir auch in Zukunft viele davon zu verkaufen, um da auch unseren kleinen Beitrag für Wasserersparnis in einer Branche zu leisten, die für uns alle sehr wichtig ist, um unseren Lebensstandard irgendwie zu halten oder auch weiterzuführen.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Hessen immer wieder verändert und ist entsprechend immer wieder auch auf der Suche nach neuen Märkten und Kunden. Mehr Internationalisierung und weltweite Projekte bedeuten aber auch immer wieder ein gewisses Risiko. Vor allem, wenn es um Millionensummen geht.
Für diese Projekte ist es in vielen Märkten Usus, dass die Kunden Anzahlungen leisten für so ein Projekt und dafür aber eine Bürgschaft einfordern. Ja, und diese Bürgschaften legen wir durch unsere Bankpartner aus. Ohne diese Bürgschafts- oder Garantie-Herauslegung würden wir das Geld bar hinterlegen müssen.
Das hätte zur Folge, dass die liquiden Mittel des Unternehmens viel stärker und länger gebunden wären. Nicht gut, wenn man weiter wachsen will. Die Garantien sollten zum Beispiel absichern, dass die Leistungen nach entsprechender Anzahlung auch tatsächlich erbracht werden. Bei der Nassauischen Sparkasse ist Axel Müller für diese Bürgschaften zuständig.
In der Regel bestehen diese Projekte aus dem Zusammenfügen von verschiedenen Produkten und Komponenten und Leistungen und erfordern so einen relativ hohen Bedarf an Vorleistungen, bis ein Projekt irgendwann mal fertig ist und quasi ins Go-Live gehen kann. Und genauso wie Acceptance sind auch deren Auftraggeber natürlich daran interessiert, dass beide Vertragspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen können, die einmal vereinbart wurden. Und um das zu unterlegen und abzusichern, diese gegenseitigen vertraglichen Verpflichtungen, stellen wir der Acceptance einen Bürgschaftsrahmen zur Verfügung, den die Acceptance Group dann, ja, wenn erforderlich, im Projektgeschäft individuell und flexibel abrufen kann.
Einer der bedeutendsten Bereiche für die Bürgschaften sind die Vorauszahlungen. Die werden in der Regel gerade bei lange laufenden Projekten vereinbart, genauso wie weitere Zahlungen nach Baufortschritt. So kann Acceptance die Liquidität gewährleisten, um das Projekt überhaupt abzuwickeln. Für den Auftraggeber, zum Beispiel in Südamerika, bedeutet das wiederum, dass er finanzielle Mittel bereitstellt, deren Gegenleistung noch gar nicht erbracht ist. Das ist so ein bisschen, als würden Sie für ein neues Auto schon einen Teil des Kaufpreises bezahlen, obwohl noch gar kein einziges Teil vom Auto hergestellt wurde. Nur geht es hier dann anders als beim Auto schnell in die Millionen.
Das ist ein großer Bereich. Ein zweiter Bereich ist der, gerade wenn es darum geht, neue Geschäftsverbindungen zu begründen oder anzubahnen, insbesondere auch im internationalen Bereich, so sind doch die Geschäftspartner durchaus sensibel und vorsichtig, ob so ein neuer Geschäftspartner auch in der Lage ist, vertragliche Vereinbarungen, die man eingehen möchte, diese erfüllen zu können. Und für solche Zwecke kommt die Vertragserfüllungsbürgschaft ins Spiel.
Das geht dann bis zu Garantien, die auch die Funktionsfähigkeit einer millionenschweren Anlage absichern können. Denn auch wenn beide Seiten erstmal in guter Absicht und mit einem guten Gefühl ihre Verträge abgeschlossen haben, heißt das noch lange nicht, dass zum Ende auch immer alles gut wird. Und so könnte es auch für ein Unternehmen wie die Acceptance Group äußerst problematisch werden, wenn ein Auftrag fest eingeplant ist, die entsprechenden Arbeiten und Investitionen auch längst laufen, und es dann plötzlich heißt, der Deal könnte trotz aller Verträge doch noch platzen.
So etwas kommt vor. Es kommt insbesondere vor bei jüngeren Unternehmen, die möglicherweise auch noch nicht über eine hinreichende Bonität verfügen, um überhaupt in der Lage sein, einen Bürgschaftsrahmen zu erhalten und wo man dann solche Risiken auf die eigene Kappe nimmt. Von daher erleben wir das schon. Und wer sein Geschäft professionell betreibt, der achtet darauf, dass man sich solche Risiken möglichst auch durch Bürgschaften oder Garantien unterlegen lässt.
Allerdings gibt es gerade bei global agierenden Unternehmen eine ganze Menge an Risiken, die sich manchmal nur schwer und manchmal auch gar nicht absehen lassen. Das haben gerade die jüngsten Krisen in den vergangenen Jahren bewiesen. Gerade deshalb geht es auch darum, sich immer wieder aufs Neue mit dem Thema Risikomanagement auseinanderzusetzen, sagt Sparkassen-Finanzexperte Müller. Denn in jeder Region, in jedem Land und auf jedem Kontinent und auch weltweit können sich die Voraussetzungen für Geschäftstätigkeiten von einem auf den anderen Tag verändern.
Als jüngste Beispiele kann man da vielleicht nennen Sanktionen. Da ging es zunächst mal los mit dem Thema Iran-Sanktionen. Jetzt natürlich seit Kriegsbeginn Sanktionen gegen Russland. Wir hatten Corona und das sind Dinge, die haben gezeigt, dass selbst für unmöglich gehaltene Dinge eintreten können. Und die auch entsprechende Auswirkungen haben auf Organisationen und auf das Geschäftsmodell von Unternehmen. Von daher ist es für uns wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, wie geht ein Unternehmen im Bereich des Risikomanagements damit um. Und wir werden von Acceptance sehr gut informiert. Also über die jährlichen Prüfungsberichte hinaus bekommen wir unaufgefordert ein vierteljährliches Reporting. Aber geht auch auf Sonderfaktoren ein, insbesondere auch auf das Thema Risiken. Gibt uns auch ein Gefühl dafür, soweit möglich, hat das Unternehmen die Sachen im Griff oder tut alles dafür, die Sachen im Griff zu haben. Und es geht sogar so weit, dass es für bestimmte riesige Notfallpläne gibt, die dann, wenn wirklich dieser Fall eintritt, aktiviert werden und dann quasi strukturiert abgearbeitet werden können. Und das alles gibt uns ein ganz gutes Gefühl als finanzierende Bank.
Neben den Bürgschaften und Garantien, die für Acceptance zu den wichtigsten Themen in der Zusammenarbeit mit der Sparkasse gehören, ist für den kaufmännischen Geschäftsführer darüber hinaus auch wichtig, dass ein Bankpartner im täglichen Geschäft möglichst unkompliziert ist. Und da sieht Florian Will im Vergleich zu mancher großen deutschen Bank durchaus Unterschiede bei der Geschäftsbeziehung mit der Nassauischen Sparkasse.
Die erlebe ich als extrem pragmatisch. Also man merkt schon, und das im positiven Sinne natürlich, man merkt schon, dass eine Sparkasse keinen börsennotierten Hintergrund hat, sondern vielleicht etwas schneller und freihändiger agieren kann. Und das ist sicherlich für uns von Vorteil. Diese Schnelligkeit, der Pragmatismus, der ist mir in der Zusammenarbeit mit der Sparkasse schon sehr oft sehr positiv aufgefallen.
Dafür sind allerdings auch immer beide Seiten verantwortlich, glaubt Kundenberater Axel Müller. Ein Faktor sei dabei, auf Bankseite erst einmal möglichst viel über das Unternehmen zu wissen und das Geschäftsmodell so gut wie möglich zu verstehen. Darüber hinaus spiele aber immer auch der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle.
Das Kennen der handelnden Personen und auch das Verstehen, wie sie handeln, warum sie wie handeln. Und das spielt für mich eine herausragende Rolle. Wenn es auf der persönlichen Ebene nicht passt, dann kann, glaube ich, alles andere maximal zufriedenstellend laufen. Und deswegen kommt der persönlichen Ebene eine ganz besondere Bedeutung hinzu. Und bei allen digitalen Möglichkeiten, die wir natürlich gerade in der letzten Zeit auch immer stärker nutzen, versuche ich, persönliche Gesprächstermine einzuflechten und sich mal eine Stunde zusammenzusetzen mit dem Herrn Will oder mit seinen Kollegen, gibt viele Einblicke, gibt noch mehr Gefühl und versetzt uns dann in die Lage, wenn Acceptance Wünsche an uns heranträgt, auch relativ schnell zu agieren.
Und darüber hinaus fühle er sich sowohl beim Thema Geschäftsentwicklung als auch anderen Aspekten immer auf dem Laufenden, sagt Müller. Dann sei es auch für eine Bank gar nicht so schwierig, schnell und pragmatisch zu handeln. Nach seiner durchaus turbulenten Geschichte in den vergangenen Jahrzehnten sieht Will das Unternehmen inzwischen eher wieder in ruhigerem Wasser unterwegs. Dafür waren allerdings verschiedene Transformationsprozesse nötig. Man habe sich auf gewisse Weise immer wieder neu erfinden müssen.
Unsere Entwicklung in dem Zuge war, dass wir früher historisch hier als Unternehmen, auch mit unserer Marke Rödiger, weltweit ganze Kläranlagen gebaut haben. Also in Saudi-Arabien, in irgendwelchen anderen Ländern auf der Welt wurde wirklich noch Zement und Speis angerührt und es wurden ganze Kläranlagen als Anlagenbauer in die Wüste gesetzt. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz platt. So diese Art der Geschäftstätigkeit hat ein hohes Risikoprofil und wurde auch immer margenschwächer. Ja, insofern hat der Risiko und Return nicht mehr wirklich zusammengepasst. Und dann wurde vor ungefähr 20 Jahren wurde dann eine Transformation eingeleitet, dass man dieses Anlagenbaugeschäft verkauft hat und sich eher auf Maschinenbauspezialisten fokussiert hat. Und in diesem Zuge wurden verschiedenste Firmen akquiriert und diese Marken wurden dann in den Firmenbund integriert. In einer zweiten Phase, die dann so ab 2010 bis 2013/14 sich ereignet hat, wurden dann auch durch zwei Transaktionen, nämlich einer Firma in Italien und einer Firma in den USA, zwei Firmen dieser Unternehmensgruppe hinzugefügt, die eher den industriellen Fokus als Schwerpunkt hatten. Also wir wurden von einem kommunalen Anlagenbauer zu einem kommunalen Maschinenbauer und dann zu einem industriellen Maschinenbauer.
Die Übernahme durch einen chinesischen Investor im Jahr 2016 sieht Will rückblickend als Erfolgsgeschichte. Zum einen habe sich die finanzielle Entwicklung deutlich verbessert, die Umsätze konnten stark wachsen und dazu komme aber noch ein anderer Punkt.
Warum hat das auch mit dem chinesischen Investor so gut geklappt? Weil der sich aus dem Tagesgeschäft und aus wirklich wichtigen strategischen Entscheidungen sehr stark rausgehalten hat. Und uns als dem Management hier mehr oder weniger freie Hand gelassen hat. Also alle Maßnahmen, alle Investitionsvorschläge, die wir über die letzten Jahre hier gemacht haben, wurden ausnahmslos bestätigt und freigegeben. Das heißt, wir konnten wirklich hier sehr frei agieren. Und das war sicherlich einer der Gründe, warum das die letzten Jahre hier so gut lief.
Und so spricht zum Beispiel auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Artikel über den alten Passavant-Standort vor einigen Monaten noch von einem Erfolg mit chinesischen Investoren. Durch den habe der Standort Arbergen eine Zukunft. Der Transformationsprozess sei aber jetzt nicht etwa beendet, glaubt Florian Will. Im Gegenteil, müsse man sich zum Beispiel bei Forschung und Entwicklung jeden Tag weiter kräftig ins Zeug legen. Es müsse weiter investiert werden, denn neue Produkte und Lösungen müssen her. Denn die Position am Markt, die müsse immer wieder aufs Neue verteidigt werden. Dazu gäbe es zu viele Wettbewerber, die ebenfalls mit spannenden Produkten auf den Markt kommen. Das alles nennt der kaufmännische Geschäftsführer die marktseitige Transformation.
Der zweite Punkt der Transformation ist natürlich, wie entwickeln wir die Gruppe weiter? Ja, wir haben ja ein Dach, die Acceptance Group, und haben dann die vier Segmente mit den entsprechenden Marken. Und da sind wir natürlich weiterhin sehr interessiert, vielleicht ein neues Segment noch dazu zu nehmen, durch eine Akquisition oder auch innerhalb eines Segments uns weiterzuentwickeln und da neue Technologien oder neue Kompetenzen zu entwickeln oder einzukaufen, die uns es ermöglicht, eine Lösung, zum Beispiel eine ganze Lösung anzubieten und nicht nur ein Produkt, sondern eine ganze Lösung für den Kunden anzubieten, weil das am Ende auch dann von dem Kunden anders vergütet wird. Also wir können dadurch auch eine höhere Marge erzielen und wir machen uns natürlich auch nicht so einfach austauschbar, als wenn wir jetzt nur einen Filter, einen Edelstahlfilter liefern, sondern Edelstahlfilter plus Prozess-Know-how plus Pumpentechnik etc., das als Paket dann dem Kunden zur Verfügung stellen.
Will blickt für das Unternehmen, das früher einmal den meisten vor allem für seine Gullideckel bekannt war, optimistisch in die Zukunft. Denn auch die Krisen der vergangenen Jahre, von Corona, unterbrochenen Lieferketten, Krieg bis zu Inflation und gestiegenen Energiepreisen, seien zwar allesamt enorme Herausforderungen gewesen, aber allein im vergangenen Jahr sei der Umsatz auf die ganze Gruppe bezogen um rund 30% gestiegen. Unter anderem, weil Acceptance inzwischen sehr diversifiziert aufgestellt ist. Die Gruppe ist global und auf verschiedenen Märkten unterwegs, mit unterschiedlichen Investitionszyklen und Konjunkturen. Da könne man durchaus an einer Stelle mal zu kämpfen haben, dafür laufe es an anderen Stellen dann trotzdem gut und damit lasse sich vieles kompensieren.
Und so haben wir eigentlich die letzten Jahre immer wieder in Summe es geschafft, mehr positive Einheiten zu haben als schlecht laufende, sodass wir uns auf Gruppenebene sehr positiv entwickelt haben.
Mehr Infos zu dieser Folge und zum Thema finden Sie natürlich wie immer in unseren Shownotes. Schön, dass Sie wieder dabei waren. In der nächsten Folge sind wir bei einer weiteren Firma mit langer Tradition. Ein Hersteller von Elektrowerkzeugen, der im kommenden Jahr auf 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt. Das ist ein hart umkämpfter Markt, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Und da sprechen wir dann über die vielen Herausforderungen, wenn man mit Bohrmaschine und Co. sein Geld verdienen will. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.
Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de/podcast.